Deutsche Welle. Bücherwelt. Mit Ramón García Ziemsen. Herzlich willkommen in der Welt der Bücher.
Als ich hierher zog, vor einigen Jahren nach Berlin-Friedrichshain, in diese Stalin-Bauten, hatte ich auf einmal und das erste Mal das Gefühl, total fremd zu sein. Hier lebte ich auf einmal in einem Umfeld von Leuten, die die DDR vermissten, ihren Glaubenskern vermissten. Und das hat mich dann bewogen, einfach mal zuzuhören, die Nachbarn zu treffen.
Erzählt Ricarda Junge, die ein ungewöhnliches Buch über das Zusammenwachsen von Ost- und Westdeutschland geschrieben hat. Dann zeigen wir, wie es der deutsche Autor Kai Meier geschafft hat, mit seinen Fantasy-Kinderbüchern Welterfolge zu feiern und schauen mit Burkhard Spinn kritisch auf die deutsche Sprache. Nerdig ist ein neues Modewort. Wer braucht das, wollen wir wissen. Zunächst aber zu etwas ganz, ganz anderem. Christliche Kinderbücher gibt es eine ganze Menge. Für evangelische und katholische Jungen und Mädchen ist es in Deutschland ziemlich normal, den christlichen Glauben auch über Bilderbücher vermittelt zu bekommen. Aber wie sieht das für muslimische Kinder aus? Schließlich leben fast 3,5 Millionen Muslime in Deutschland. Seit kurzem gibt es nun einen Verlag, der diese Lücke schließt. Der Verlag hat den ebenso schönen wie programmatischen Namen Salam. Das heißt auf Deutsch Frieden. Beate Hinrichs über den neuen Verlag und den Herausgeber.
Integration fängt bei den Kindern an. Muslimische Kinder in Deutschland brauchen deshalb religiös orientierte Kinderbücher, die speziell auf sie zugeschnitten sind, betont Ahmad Milad Karimi.
Denn die Kinder sind Träger unserer Gesellschaft. Und wenn sie hier aufwachsen in der deutschen Gesellschaft, dann ist das die Aufgabe und die Verantwortung für uns allen, gerade für diese Kinder, Bücher zu schaffen, damit sie ihr Bildung genießen. Das gab es bis jetzt in dieser Form noch nicht.
Das sagt einer, der selber als Kind seine Heimat verlassen und in einer neuen Fuß fassen musste. Ahmad Milad Karimi, geboren in Kabul, floh als Kind mit seinen Eltern aus Afghanistan und kam als Jugendlicher nach Deutschland. Inzwischen ist er promovierter Islamwissenschaftler und Herausgeber des frisch gegründeten Salam Kinder- und Jugendbuchverlages in Freiburg. Muslime in Deutschland haben natürlich seit Jahrzehnten ihre eigenen Gemeinden, in denen sie islamischen Glauben vermitteln. Aber muslimische Kinder brauchen mehr als das, argumentiert Ahmad Milad Karimi.
Wir versuchen gerade für diese Gemeinden und Moscheegesellschaften, und wie sie sie auch nennen mögen, gerade Material zu schaffen. Denn womit arbeiten die denn? Wenn Sie sich einfach die Kindergärten anschauen und welche Materialien sie haben, das ist alles wunderbar, was sie da haben. Aber diese Kinder, die eine komplexere Identität haben, als nur deutsch-deutsch zu sein, sind nicht in diesen Büchern wiederzufinden.
Diese Lücke will der Verlag schließen. In spielerischer Weise sollen muslimische Kinder Antworten auf Fragen finden wie: Was ist der Koran? Wer war Mohammed? Wer waren Moses und Jesus? Wie feiern wir Ramadan? Zunächst auf Deutsch, später auch zweisprachig, sollen die bunten Bücher die Vielfalt islamischer Glaubensrichtungen und den Dialog mit anderen Kulturen lehren. Die Autorinnen und Autoren stammen aus Marokko und Ägypten, Deutschland und Syrien. Die bisher vorliegenden Bände fallen allerdings sehr unterschiedlich aus. Das ambitionierteste Projekt, Faisal der Krebsfänger, ist ein in sanften Farben filigran illustriertes Prachtstück, das krebskranken Kindern Mut machen will. Ein schwieriges Thema, auf das die Autorin ihre kleinen Leser märchenhaft und gleichzeitig unpathetisch anspricht. Der kleine Hassan hingegen porträtiert in altbackener Sprache einen kreuzbraven und sehr frommen muslimischen Jungen in Deutschland, der Bienen und Blumen bewundert, sich von der Hausfrau Mutter Kuchen backen und vom weisen Verdienervater philosophische Fragen beantworten lässt. Sein bester Freund heißt Peter und man darf vermuten, dass diese Geschichte kein modernes, mit Computer und Fernsehen aufwachsendes Kind, muslimisch oder nicht, hinter dem Ofen hervorlocken wird. Ahmad Milad Karimi verteidigt sich.
Man muss erst mal suchen, wer überhaupt schreibt. Wer sind die Autoren überhaupt? Wie kriegt man Manuskripte? Wer ist sozusagen in der Lage, auch interkulturelle Bezüge verständlich darzulegen? Da war ich überhaupt sozusagen glücklich, dass wir so viele Zusendungen hatten.
Die zentrale Frage bleibt, wie gelangen die Bücher nicht nur an Bildungsbeflissene, sondern auch an Kinder und deren Eltern, die normalerweise nicht lesen? Wie erreicht Ahmad Milad Karimi jene kleine Gruppe von Muslimen in Deutschland, die tatsächlich Nachhilfe in Integration und Toleranz bräuchte?
auf unterschiedlichen Wegen, also auf, nicht nur auf der sozusagen Buchhandlung und diesen ganz normale Weg, sondern auch, wir müssen Direktvertrieb machen, wir müssen von Stadt zu Stadt hingehen, wir müssen Gemeinden direkt ansprechen, wir müssen Kindergärten direkt ansprechen, wir müssen uns auch überlegen, wo diese Kinder überhaupt zu holen sind. Wo gehen sie hin? Was sehen sie? Sei es auch sozusagen Umgebungen, in denen sie sich öfter aufhalten. Wir müssen uns Städte anschauen, die Brennpunkte sind. Das ist eine auf jeder Ebene Pionierarbeit.
Eine Pionierarbeit, die extrem wichtig ist. Ahmad Milad Karimi gibt mit seinem Salam Verlag Kinderbücher für Muslime heraus. Und bei uns in der Bücherwelt geht es jetzt weiter mit deutschen Kinderbüchern, nämlich solchen, die weltweit erfolgreich sind. Viele wissen das gar nicht. Ein Viertel aller aus Deutschland ins Ausland verkauften Buchrechte sind Kinderbücher. Kinderbücher aus Deutschland sind ein echter Kulturexporterfolg. Grund für uns in einer Serie, einmal die deutschen Kinderbuchklassiker vorzustellen, von Jim Knopf über das Sams bis zum kleinen Maulwurf, der wissen wollte, wer ihm auf den Kopf gemacht hat. Diesmal eine Reihe, die Wellenläufer-Trilogie von Kai Meier. Eine fantastische Abenteuergeschichte, die an realen Schauplätzen spielt und so klingt.
Jolly konnte seit ihrer Geburt über Wasser gehen. Mit den Jahren hatte sie gelernt, sich mühelos auf der schwankenden Oberfläche zu bewegen. Für sie fühlte es sich an, als liefe sie durch eine Pfütze. Flink sprang sie von einer Woge zur nächsten und wich den schaumigen Wellenkämmen aus, die manchmal zu tückischen Stolperfallen wurden. Um sie herum tobte eine Seeschlacht. Kanonenkugeln pfiffen ihr um die Ohren, aber selten kam ihr eine so nahe, dass sie den Luftzug spürte.
Es geht von Anfang an richtig zur Sache in diesem actionreichen Fantasy-Roman von Kai Meier. Schon auf den ersten Seiten gerät Jolly, eine der Hauptfiguren, in einen heftigen Piratenkampf auf hoher See. Die Geschichte spielt im 18. Jahrhundert in der Karibik. Jolly ist ein kleines Mädchen, das bei den Piraten um Captain Bannon sehr beliebt ist, wegen dieser sonderbaren Fähigkeit, über das Meer laufen zu können. Sie ist eine Quappe. So werden die Kinder genannt, die in Port Royal als Neugeborene infolge eines Erdbebens mit einer besonderen Magie versehen wurden. Die Seeschlacht geht zu Ungunsten von Jolly und ihren Gefährten aus, das Schiff sinkt und Jolly strandet auf einer Insel in den östlichen Bahamas. Dort trifft sie auf den jungen Munk, von dem sich herausstellt, dass er dieselbe Fähigkeit hat wie Jolly. Gemeinsam ziehen sie in die Welt, um nach Jollys Kameraden zu suchen. Kai Meier gilt als ein moderner Vertreter des magischen Realismus. In seinen Romanen verwebt er häufig historische Stoffe mit Elementen aus der Fantasywelt. Er hatte, so erzählt er, schon als Kind eine ausgesprochen blühende Fantasie.
Also der extremste Fall ist, glaube ich, ein Fahrradständer, in dem ich halt mein Fahrrad stehen hatte, wenn ich im Kino war. Und mir dann irgendwie eingebildet habe, auf der Nachhausefahrt mit dem Fahrrad, ich sitze eigentlich nicht auf dem Fahrrad, sondern in irgendeinem Raumschiff. Das hängt immer noch an diesem Fahrradständer dran. Und wenn ich den sehe, dann habe ich gar nicht zwangsläufig konkrete Bilder im Kopf, aber so ein bestimmtes Gefühl einfach, das wahrscheinlich mit Jungsein zu tun hat.
Kai Meier, 1969 in Lübeck geboren, wuchs im Rheinland auf und arbeitete zunächst als Journalist für verschiedene Zeitungen. Seit etwa 15 Jahren ist er ausschließlich Autor von inzwischen über 40 Fantasy-Romanen, aber auch Comics, Drehbüchern und Hörspielen. Seine Bücher wurden in 28 Sprachen übersetzt. Mit besonderer Begeisterung lesen offenbar die japanischen Kinder seine Romane. Rund eine 500.000 Exemplare sind dort schon verkauft worden. Meyers jugendliche Helden erleben seelischen und körperlichen Schmerz, aber auch Liebe und manchmal sogar Sex. Dies stößt nicht in allen Ländern auf Gegenliebe, erklärt er.
Ich hatte im zweiten oder dritten Band der Wellenlauf-Trilogie gibt es eine Szene, in der wirklich ganz vage an einem Kapitelschluss angedeutet wird, dass die beiden Figuren quasi im Off, also nach dem Kapitel, miteinander schlafen werden. Und das wird wirklich nur im letzten Satz. Und nun ist das Buch in Amerika erschienen und da gab es eine große Diskussion mit der Lektorin, ob man denn diesen letzten Satz weglassen kann. Nicht, weil die Lektorin selbst das in irgendeiner Form fragwürdig fand, sondern weil sie meinte, was wahrscheinlich passieren wird, ist, dass die öffentlichen Bibliotheken in Amerika das Buch nicht kaufen werden, weil irgendwelche Eltern sich darüber aufregen werden. Und ich habe gesagt, das ist mir egal, ich will, dass dieser letzte Satz da drin steht, weil es gehört einfach zu den Figuren.
Doch bevor es zu solchen Szenen kommt, müssen Jolly und Munk noch viele Abenteuer bestehen. Nur sie können die Karibik retten und sich gegen die dunkle Macht, die aus der Tiefe des Meeres kommt und in Gestalt eines mächtigen Mahlstroms diese Inselwelt zerstören will, auflehnen. Doch wo kommen all diese Ideen her für die Wellenläufer, das Wolkenvolk, für Romane, die in Russland während der Zarenzeit spielen oder in China, jedenfalls immer an Orten, die auch in der wirklichen Welt existieren?
Sie würden sich wahrscheinlich wundern, wie sehr ich auf die wirkliche Welt reagiere mit meinen Büchern. Also ich setze eigentlich sehr, sehr viele reale und konkrete Figuren, Ereignisse, Gefühle, was auch immer, auf dieser Fantasy-Ebene um. Und das ist für mich auch der Reiz an der Fantastik. Dieses Brennglas, das man über die Wirklichkeit hält. Man pickt sich Teile der Wirklichkeit heraus und verdreht sie so lange, bis sie eigentlich überwirklich werden.
Auch die Geschichte um Jolly und Munk schwankt in bewährter Meyerscher Manier zwischen historischer Wahrheit und fiktionaler Wirklichkeit.
Katja Lückert hat Kai Meyer, den Autor der Wellenläufer-Trilogie, getroffen. Unsere komplette Serie und weitere Informationen zum Exportschlager-Kinderbuch gibt es bei uns im Internet dw-world.de/literatur. Wir alle, ob nun hier oder irgendwo da draußen in der Welt, versuchen ja ständig und ohne Pause Deutschland zu verstehen. Das ist mitunter nicht ganz einfach, aber zum Glück gibt es ja Hilfe, zum Beispiel von uns, aber auch von jungen Autoren wie Benjamin Stuckrad-Barre. Der hat jetzt ein Buch vorgelegt mit dem Titel »Auch Deutsche unter den Opfern«. So, und ich lese Ihnen jetzt mal was vom Klappentext vor. Da steht, Moment, der Autor besucht das Callcenter eines Umfrageinstituts und bei Obamas Rede an der Siegessäule steht der Autor natürlich mitten im Gedränge. Er sieht fern mit Dieter Hildebrandt, mietet sich in Udo Lindenbergs Hotel ein und er versucht mit Günter Grass zu diskutieren. Klingt alles in allem ganz schön aufwendig. Die bisherigen Kritiken waren in jedem Fall voller Lob. Eine große deutsche Wochenzeitung schrieb gar, dass es keinen besseren Chronisten unserer Zeit gibt. Ob das so stimmt? Wir haben Udo Marquardt gebeten, ihn Buch und Autor einmal näher zu bringen.
Deutschland im Herbst 2009. Es ist Wahlkampf. Benjamin von Stuckrad-Barre begleitet Angela Merkel auf einer Zugfahrt quer durch Deutschland. Er bekommt 5 Minuten Zeit für ein Interview mit ihr. Die meisten Journalisten hätten jetzt politische Fragen gestellt. Stuckrad-Barre spricht mit der Kanzlerin über Thüringer Wurst und Erbsensuppe. Die Szene stammt aus Stuckrad-Barres neuem Buch »Auch Deutsche unter den Opfern«. Und sie ist typisch für Stuckrad-Barres Gesellschaftsreportagen. Jedes Mal, wenn Angela Merkel auf die üblichen Politikerfloskeln umschwenkt, wechselt Stuckrad-Barre das Thema. So entzieht er sich dem eigentlichen Zweck der Zugfahrt, dem Wahlkampf. Stuckrad-Barre mischt sich fast nie in das Geschehen ein. Meist schaut und hört er zu. Er ist mit der Kanzlerin im Rheingold-Express unterwegs, er wartet frierend am roten Teppich auf Tom Cruise. Er geht mit dem Schauspieler Til Schweiger ins Kino und mit dem Kabarettisten Dieter Hildebrandt sieht er einen ganzen Abend lang Fernsehen. Stuckrad-Barre beobachtet sehr genau. Er sieht den losen Knopf am Jackett der Kanzlerin und hat ein Ohr für das kurze Gespräch zwischen dem SPD-Politiker Peter Struck und einem Autogrammjäger im Willy-Brandt-Haus am Wahlabend 2009. Vor fast 10 Jahren hat Stuckrad-Barre schon einmal einen Band mit seinen Gesellschaftsreportagen veröffentlicht. Deutsches Theater hieß das Buch. Auch Deutsche unter den Opfern könnte ebenfalls so heißen. Denn Stuckrad-Barres Beobachterposition deckt Öffentlichkeit und Politik als Inszenierung auf. Wer sich in die Öffentlichkeit begibt, spielt Theater. Wenn die Kanzlerin in Erfurt ihre Thüringer Wurst isst, dann tut sie das nicht, weil sie Hunger hat, sondern um sich volksnah zu geben. Deshalb antwortet SPD-Kanzlerkandidat Frank-Walter Steinmeier auf die Frage nach seinem Lieblingsbier, er trinke die regionalen Biere seiner bisherigen Wohnorte besonders gern. Stuckrad-Barre kommentiert das, mit anderen Worten, er ist bundesweit wählbar. Da zeigt sich Stuckrad-Barres große Kunst. Das Ganze wird bei ihm im Detail sichtbar. Die Einsicht, dass öffentliche Auftritte selten spontan, sondern sorgfältig inszeniert sind, ist nicht neu. Aber niemand setzt diese Inszenierung selbst wieder so wunderbar in Szene wie Stuckrad-Barre. Lakonisch, unaufgeregt und mit einer klugen Ironie. Auch Deutsche unter den Opfern. Der Titel des Buches ist eine Art Standardfloskel aus dem Katastrophenjournalismus. Scheinbar wird ein Erdbeben oder ein Flugzeugabsturz schlimmer, wenn Deutsche unter den Opfern sind. Das Leid der anderen scheint dabei weniger zu interessieren. Die Inszenierung einer Katastrophe funktioniert erst dann, wenn Deutsche dabei sind. Manchmal allerdings entdeckt Stuckrad-Barre dann auch Risse. so wie im Willy-Brandt-Haus Berlin. Die SPD wartet am Wahlabend 2009 auf die Ergebnisse. Ein Mann übergibt sich an einem Bierstand. Niemand bemerkt das Malheur und jeder tritt hinein. Stuckrad Barre steht abseits und sinnt den Spuren nach. Das ist großes Kino, absolut lesenswert.
Ja, Benjamin von Stuckrads Barre, Gesellschaftsreportagen, auch Deutsche unter den Opfern. Ein Buchtipp von Udo Marquardt.
Zeitfenster, Unterbrechung, Zielführer, Angedacht, Schnäppchen, Finanzprodukt, Rettungsschau, auf jeden Fall, Einpflegen.
Okay.
Worteschau. Mit Burkhard Spinnen.
Ja, und das Wort, das sich Burkhard Spinnen diesmal anschaut, heißt nerdig.
Sie wissen, was ein Nerd ist? Wenn ja, prima. Wenn nein, dann haben wir ein Problem. Denn Nerd lässt sich nicht mit einem bestimmten deutschen Wort übersetzen. Und es unternimmt auch niemand mehr den Versuch einer Übersetzung. Nerd ist eine angelsächsische Wortneuschöpfung und da zumindest ein Großteil unseres Planeten bewusstseinstechnisch eng vernetzt ist, wurde das Wort gar nicht übersetzt, sondern ohne allzu große Verzögerung einfach ex- bzw. importiert. Und was ist nun ein Nerd? Puh, schwer zu beschreiben, aber leicht zu erkennen. Meistens Jungs, egal welchen Alters, zunehmend aber auch Mädels, die das gerade Gegenteil von cool sind. Nerds sind blitzgescheit, wenngleich auf eine manchmal leicht bizarre Art und Weise. Sie trennen sich nie von ihrem PC, in dem alle ihre Freunde wohnen und sie selbst eigentlich auch. Nerds verbinden kindliche Interessen mit der Suche nach Weltrettungs- oder auch Weltvernichtungsformeln. Sie hören Musik, die nie in die Hitparaden kommt. Sie trinken Multivitaminsaft statt Cocktails, essen Tiefkühlpizza statt Sushi und sie tragen Klamotten, die noch jenseits von unmodisch sind. Das sind Nerds. Früher einmal waren sie in der Minderzahl. Ich selbst war um 1970 herum vermutlich auch ein Nerd. Damals aber hieß das Spinner oder Träumer oder Stubenhocker und wurde nicht gerne gesehen. Heute sind die Nerds dabei, ein tragendes Element unserer digital vernetzten Gesellschaft zu werden, ob das den Coolen nun gefällt oder nicht. Doch eigentlich wollte ich sie auf etwas anderes aufmerksam machen. Nämlich darauf, dass der angelsächsische Wortimport Nerd inzwischen tatsächlich ein deutsches Adjektiv ausgebrütet hat. Es lautet nerdig. Schauen Sie ins Internet, da können Sie, um nur zwei Beispiele zu nennen, nerdige Brillen oder nerdige T-Shirts angucken und selbstverständlich auch gleich kaufen. Und egal, ob ich mir jetzt zum Andenken an mein früheres Nerdigsein so eine Brille kaufen werde oder nicht, ich freue mich über das Adjektiv als solches. Es zeigt mir nämlich unsere Sprache bei der Arbeit. Es zeigt, dass das Deutsche nicht aus einer Festung namens Duden besteht, sondern vielmehr ein lebendiges System ist, das Neues und Fremdes aufnehmen, umformen und integrieren kann. In diesem Falle wurde sogar das kleine Kunststück verbracht, an eine weiterhin angelsächsisch ausgesprochene Silbe, nerd, eine deutsch intonierte Endung anzuhängen, nerdig. In den Ohren älterer Sprecher mag das Resultat solcher Metamorphosen immer etwas nervig klingen. Aber für die vielen jüngeren Mitglieder der Sprachgemeinschaft ist ein Wort wie nerdig eine Selbstverständlichkeit unter vielen. Und solange es Nerds geben wird, hat das Wort nerdig auch beste Chancen, im Deutschen dauerhaft heimisch zu werden.
Was meinen Sie, klingt nerdig nervig? Ich persönlich muss leider sagen, ja. In diesem Oktober hat Deutschland ein besonderes Jubiläum gefeiert, 20 Jahre Wiedervereinigung. Natürlich wurde wieder intensiv diskutiert, wie sehr Ost und West denn nun mittlerweile zusammengewachsen sind oder welche Rolle es heute noch spielt, in welchem Teil Deutschlands man geboren ist. Die junge Schriftstellerin Ricarda Junge ist diesen Fragen ganz persönlich begegnet. Ihr Roman »Die komische Frau« spielt in einem heute geradezu grotesk wirkenden Wohnviertel der Ostberliner Karl-Marx-Allee. Stalin-Bauten werden die monumentalen Wohnhäuser, die zu DDR-Zeiten gebaut wurden, genannt. Hier trifft eine alleinerziehende junge Mutter aus Westdeutschland auf alte Bewohner, die Vergangenem nachtrauern. Ricarda Junge wohnt selbst in einem dieser monumentalen Stalin-Bauten und hat dort auch schon vermeintliche Geister getroffen, wie sie unserer Autorin Nadine Wojcik erzählt hat.
Als ich hierher zog, vor einigen Jahren nach Berlin-Friedrichshain, in diese Stalin-Bauten, hatte ich auf einmal und das erste Mal das Gefühl, total fremd zu sein. Ja, hier lebte ich auf einmal in einem Umfeld von Leuten, die die DDR vermissten, schmerzlich vermissten, die aber durch das Ende der DDR keine materiellen Verluste oder so erlitten hatten, aber halt wirklich schmerzhaft ihren Kern, ihren Glaubenskern vermissten. Und das hat mich dann bewogen, einfach mal zuzuhören, die Nachbarn zu treffen.
Vor ein paar Jahren zieht Ricarda Junge mit ihrer kleinen Tochter in eine Wohnung an der Karl-Marx-Allee. Dass die Häuser aus den 50er Jahren im Volksmund Stalin-Bauten heißen, stört sie nicht. Sie glaubt, eine Traumwohnung gefunden zu haben. Gut geschnitten, günstig, mit Blick auf einen Park. Ricarda Junge mag den sogenannten stalinistischen Zuckerbäcker-Stil an der breiten, vielbefahrenen Karl-Marx-Allee. Die monumentalen, bis zu 13 Stockwerke hohen Wohnhäuser mit ihren Giebeln, Türmen und Balkonen. Als Arbeiterpaläste offiziell erkoren, durften hier allerdings nur vom Staat Auserwählte wohnen. Die pompöse Bauweise sollte schließlich nicht nur für die Überlegenheit der sozialistischen Architektur stehen, sondern auch für die Überlegenheit eines ganzen politischen Systems. Ricarda Junge spricht lieber von einem südländischen Charme, den die sandfarbenen Bauten ihrer Ansicht nach versprühen. Beim Spaziergang durch die Häuserreihen weist die 30-Jährige auf den Lavendel hin, der auf den Plätzen zwischen den Wohnblöcken blüht. Ihre Familie konnte ihre Sympathie für das Wohnviertel anfangs überhaupt nicht teilen.
Meine Eltern fanden das scheußlich, das kann ich nicht anders sagen. Es ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig vielleicht am Anfang, zumal wenn man selber, wie die Familie meiner Mutter aus der DDR stammt und noch etwas damit verbindet, was ich erstmal damit nicht verbunden habe, nämlich wirklich auch die Geschichte einer Unterdrückung.
Diese unterschiedlichen Ansichten innerhalb ihrer Familie auf die Karl-Marx-Allee sind auch in ihren Romanen Die komische Frau eingeflossen.
Ich habe dich damals gewarnt, sagte sie. Durch diese Häuser weht ein böser Geist. Wer hier in der DDR wohnen durfte, war vom System überzeugt. So etwas setzt sich fest in den Mauern. Das hängt im Gebälk, das wächst und modert wie ein widerlicher Pilz zwischen den Steinen.
Diese Ansicht der Mutter kann die alleinerziehende Lena, Hauptfigur und Ich-Erzählerin in Junges Roman, nicht teilen. Sie fühlt sich vielmehr glücklich in ihrer neuen Wohnung, nach der Trennung von ihrem Freund und Vater ihres Sohnes befreit und selbstbestimmt. Doch dann beginnt ihr Kind, das gerade erst sprechen lernt, ein Gespenst zu sehen.
Mein Sohn rührte sich nicht, und als ich ihn in der Hand nahm und über die Schwelle ziehen wollte, wich er zurück. Da rief er und zerrte an meiner Hand: Die komische Frau! Ich ließ seine Hand los und ging neben ihm in die Hocke. Was hast du gesagt? Fragte ich. Er wiederholte es. Eine komische Frau? Fragte ich verwundert. Er nickte.
Kein reines Hirngespinst ihrer Romanfigur. Auch Ricarda Junges Tochter glaubte ein halbes Jahr lang, eine komische Frau zu sehen. Zuvor hatte sich die Autorin bereits verschiedene Notizen zu ihrer neuen Wohngegend gemacht, Geschichten recherchiert und sich Hausbücher angesehen, die in jedem Wohnhaus in der DDR geführt wurden. Zunächst wusste sie nicht, was sie mit dem Material anfangen würde.
Und dann im letzten Jahr tauchte bei uns die komische Frau tatsächlich auf. Es war mir sehr unheimlich natürlich, dass meine Tochter nachts aufwachte und plötzlich sagte, wer ist die komische Frau da? Und bin eigentlich kein abergläubischer Mensch, aber die Geschichte hat mich interessiert. Und da ich an meinem Roman nicht weiterkam, dachte ich, ich schreibe eine Erzählung darüber, die sich dann ziemlich schnell damit verwob, mit den Geschichten aus diesen Häusern an der Karl-Marx-Allee. Und so ist dann dieser Roman entstanden. Das war der Anlass.
Mit dem Auftauchen der komischen Frau verliert die Ich-Erzählerin den Boden unter den Füßen. Lena findet kaum noch Schlaf. Seite für Seite wird ihre Situation merkwürdiger. Waschmaschinen laufen aus, Herdplatten glühen, Fenster stehen offen. Zwangsläufig fragt sich der Leser, spuken hier die Geister der DDR-Vergangenheit oder sind das vielmehr psychische Symptome einer überforderten Mutter? Zusätzlich bestimmen die alteingesessenen Nachbarn Lenas Alltag. Nachbarn, die der jungen Mutter scheinbar nachspionieren oder über die sie erfährt, dass sie nach der Wende ihren Namen geändert haben. Nachbarn, die mit Nachdruck Wahlempfehlungen aussprechen, merkwürdige Erziehungstipps geben, Hausbücher weiterführen und sogar mit aktuellen Fotos der Bewohner aufstocken. Das starke Moment von Junges Roman. Generationsübergreifend fühlen sich die Bewohner verloren in der heutigen Zeit, ratlos, verunsichert. Die junge, überforderte Mutter auf der einen Seite und eine verlorene Generation auf der anderen, die mit dem politischen Wechsel nicht mitkommen kann oder will. Die Karl-Marx-Allee, die sogenannten Stalin-Bauten und ihre Bewohner haben Ricarda Junge zu ihrem nunmehr dritten Roman, Die komische Frau, verholfen.
Ans Umziehen denkt die junge Mutter nicht, trotz geisterhafter Erscheinungen oder gruseliger Tatsachen.
Ich fühle mich hier sehr wohl. Ich mag die Häuser, die sind irgendwie mit Sinn und Verstand und Charme und Geschichte gebaut. Und ich mag auch die Bewohner, ja, trotz oder gerade wegen der Brüche in ihrer Biografie.
Sagt Ricarda Junge, deren Buch »Die komische Frau« im S. Fischer Verlag erschienen ist. Das war sie, die Bücherwelt. Mehr aus der Welt der Bücher bei uns im Netz unter dw-world.de/kultur. Ich verabschiede mich von Ihnen. Mein Name ist Ramon Garcia-Ziemsen.